Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin es um Wissenschaft geht, mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich habe wieder Geräusche mitgebracht diesmal. Wollen wir direkt mit Geräuschen anfangen oder lieber mit Aschbacher oder dem Weltraum?
Nee, fangen wir mit Geräuschen an.
Mit Geräuschen. Und zwar haben die Azteken, es ist auch ganz schrecklich, irgendein Gespräch mit und zwar einzuleiten, ne?
Ach,
es passiert total oft, dass so Leute so, entschuldigen Sie, und zwar, ich suche das und das im Laden. Jedenfalls haben die Azteken, die haben so vor 500 Jahren und früher gelebt in Südamerika oder Mittelamerika, die haben Mind Control betrieben und zwar analog. Und das finde ich ziemlich abgefahren. Die hatten Totenkopfpfeifen, also wie so, ne, so Pfeife, also Tonpfeife, in die man reingeblasen hat. Und die haben dann Geräusche gemacht, wenn man da reingeblasen hat. Und jetzt haben tatsächlich ein paar Schweizer ForscherInnen Probandinnen ins MRT gestopft und denen ins Gehirn geguckt, während sie diese Tonpfeifen geblasen haben. Und diese
sie haben mir den Schädel gepustet, aber okay.
Nee, genau. Doch, auf eine Art haben sie das. Und das klingt dann ungefähr so.
Das ist
nicht schlecht, ne? Oder hier.
Wo kommt der denn? Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie das funktioniert, wo ich den Schädel blase, dann Löcher überall.
Nee, du. Das war jetzt die Tonpfeife, das waren jetzt nicht die Probandenschädel.
Ah, okay.
Das, also, sie haben das praktische. Also
okay. Ich habe gedacht, sie haben aus Schädel Pfeifen gemacht.
Nein!
Okay, da habe ich gerade. Okay, gut.
Tatsächlich sehen die ein bisschen so aus, die Tonpfeifen, als wären es kleine Schädelchen. Was der Trick bei diesen Tonpfeifen ist und wie diese Geräusche zustande kommen, ist, dass da mehrere Luftkammern drin sind. Also zwei, die dann irgendwelche komischen Verwirbelungen machen, wo dann eben diese Geräusche rauskommt. Was aber noch viel krasser ist, als sie die Leute dann im MRT, also im Kernspintomographen, liegen hatten und ihnen dann diese Geräusche vorgespielt haben, haben sie, Zitat, deutliche Reaktionen in Bereichen des affektiven Nervensystems gesehen. Und das ist genau da, wo abstoßende und beängstigende Erfahrungen sich manifestieren in deinem Gehirn.
Ja, das kann ich nachvollziehen, weil das ist auch ein bisschen abstoßend und beängstigend.
Ja, krass. Und jetzt stell dir das mal vor 500 Jahren hast du dann solche Geräusche gehört irgendwie während, weiß ich nicht, du versucht hast zu schlafen und die Azteken haben sich rangeschlichen oder sowas. Ja, alles ist in Ordnung.
Ja, Menschen sind komisch.
Es gab auch, ich hatte ja letztens auch mal so ein Ozean, so ein Unterseegeräusch mitgebracht, wo ich sagte, dass ein Hörer geschrieben hätte. Es fällt mir gerade ein, dass ich es jetzt in der Vorbereitung leider versemmelt habe. Das war gar nicht das Geräusch, was er meinte, sondern es war ein ganz anderes Geräusch, das auch anscheinend, das ist jetzt die Geschichte, erzähle ich dann auch nochmal frisch, dass anscheinend auch von der Webseite des, ich glaube, das war das Alfred-Wegener-Instituts, von der Webseite wieder verschwunden war, nachdem ein Forscher in einem Interview gesagt hat, er wüsste nicht, was es sei.
Oh. Ui. Ja, ich dachte, du machst jetzt eine Geschichte dazu, weil ich habe
Geschichte zu den Geräuschen. Ich muss die noch mal rauskramen und die Geräusche rauskramen und so weiter.
Ach so.
Das ist leider Gottes, habe ich da wirklich total verkackt.
Okay, dann lassen wir das bleiben und dann mache ich sie auch nicht, wenn du die Geräusche raussuchst, weil ich hätte nämlich, hier ist eine Geschichte, die vor 4 Tagen.
Ja, die habe ich auch gelesen und da habe ich nämlich gedacht, ach Mensch, da muss ich auch noch dieses Palaoa-Geräusch raussuchen, und dann habe ich es verkackt.
Ja, also vielleicht als Teaser für die Geschichte fürs nächste Mal. Da geht es darum, eben um Geräusche im Meer und dass diese Geräusche unter anderem von Tieren kommen, also manche dieser Geräusche. Und einer der Forscher sagt, das Erstaunlichste war, dass, wenn sich einer der Sprecher äußerte, die anderen still waren, als würden sie zuhören. Dann hörte der erste Redner auf und hörte sich die Antworten der anderen an. Ja, das kann man schon erstaunlich finden in der heutigen Zeit.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das das Geheimnis. Vielleicht sind diese Geräusche Auslöser dafür, dass Menschen einander besser zuhören.
Ja, oder wir müssen alle die durcheinander redenden Politikmenschen ins Meer schmeißen.
Ja. Ach komm, erzähl mal die Geschichte. Vielleicht ist ja nicht mein Geräusch dabei. Ich weiß
es gar nicht. Ja, also das geht, weil der Artikel, den ich gelesen habe, hat allgemein von unerklärlichen Geräuschen im Meer gehandelt und dass es da jetzt eben bei einem davon eine neue Hypothese gibt. Und die haben anscheinend alle Namen. Es gibt ein Geräusch, das heißt Bloop. Es gibt ein Geräusch, das heißt Upsweep und den Biotwang, den du ja hattest. Ja. Und dann gab es ein Bioduck. Das war das erste, was man gefunden hat. In den 1960ern U-Boote haben das aufgenommen, was ein bisschen so wie ein Quaken klingt. Und ja, es taucht so saisonal auf. Und seit 2014 geht man davon aus, dass es die südlichen Zwergwale sind, die Balaenoptera bonaerensis, die da rumfliegen. Und dann hat man im Juli 1982 in Neuseeland oder von Neuseeland aus, war ja im Meer, eine umfassende Kartografierung der ozeanischen Klanglandschaft südlich des südlichen Fidschi-Beckens, so war es nicht südlich des Fidschi-Beckens, sondern des südlichen Fidschi-Beckens im südwestlichen Pazifik. Naja, so umfassend kann es nicht sein, wenn es das südliche Fidschi-Becken im Süden. Das ist ja. Naja, das ist irgendwie am Strand vom Meer, wo der das ja vorher schon gewohnt hat.
Oder eine Muschel so. Gefunden, die ein Geräusch macht.
Nee, also die sind da schon am Meer rumgefahren, irgendwo im südwestlichen Pazifik und haben halt mal alles aufgenommen, was sie da so gefunden haben an Geräuschen und haben das halt dann sortiert nach irgendwie biologisch, geologisch, menschlich und so. Aber bei einem haben sie keine Quelle finden können, was das war. Das war anscheinend ein sehr gleichmäßiges Geräusch, dass sie gedacht haben, okay, das kann jetzt nicht biologisch sein, sagt Ross Chapman, Experte für Ozeanakustik. Ja, sowas gibt es anscheinend auch. Und jetzt haben die halt dann im Laufe der Zeit dann halt weitergeredet und hat dann auch Leute aus Australien gefunden. Die haben auch gemeint, okay, ja, wir haben bei uns sowas Ähnliches gehört. Und dann war man sich einig, okay, es könnten doch irgendwelche Meerestiere sein. Und mittlerweile hat man bessere Audioanalysemethoden und so weiter, kann die Daten besser auswerten und ist jetzt halbwegs sicher, und das ist diese neue Hypothese, dass auch das eine Konversation von Meerestieren ist, weil man eben mit den neuen Daten dann auch, beziehungsweise der Datenauswertung, dann auch herausfinden konnte, wo die Signale herkommen. Also nicht nur das Geräusch aufnehmen, sondern auch die Richtung des Geräusches bestimmen konnten. Und dann hast du gesehen, okay, das ist nicht ein Geräusch, sondern es kommt von verschiedenen Stellen. Und dann haben die eben genau das gemerkt. Okay, zuerst kommt das Geräusch aus der einen Richtung und dann kommt es aus der anderen Richtung und dann kommt es von da. Also genauso, die einen hören zu, die anderen reden.
Ja, klingt das halt ganz, genau, so klingt's. Ja.
Warum das so ist und was die da miteinander bereden und wie das funktioniert, das wissen wir aber noch nicht. Und vielleicht war das, was du gemeint hast, das ist das letzte Signal, was sie hier in diesem Artikel besprechen, das Wow-Signal der Tiefe.
Nee, ich glaube nicht. Wie klingt denn das?
Ich kann es jetzt hier abspielen, aber dann hörst du es nicht, weil ich mein Setup nicht entsprechend eingerichtet habe.
Warte mal, ich versuche mal mein, ich bin nämlich...
Kann mal draufklicken und beschreib's dir. Warte mal, es macht so...
nicht schlecht, also das ist...
Ich oh Gott, das Video dauert 3 Minuten, das hört mir nicht alles an.
3 Minuten ist krass. Ich habe also das, was ich meinte, also dieses Palawar-Geräusch, das ist 2 Minuten.
Jetzt klingt seltsam. Jetzt klingt so wie die Baustelle nebenan.
Warte mal, ich versuche mal, kann ich denn hier, ich versuche, pass auf, ich mache das jetzt mal hier. Wir können ja mal gucken, ob das funktioniert. Rein theoretisch müsste ich ja jetzt hier die Jingle-Maschine nochmal neu laden können, in die ich während deines Vortrags, wo sind die Jingle-Maschine, während deines Vortrags dieses Palaur-Geräusch geladen habe. Das ist ja ein Podcast. Ja, ist Wahnsinn, ne? Ist, schlimmstenfalls schneide ich das alles raus. Wo ist denn jetzt dieses Geräusch? Also das ist ja irgendwie, das hat jetzt nicht geklappt. Beschreib du doch nochmal, wie dein Geräusch, da ist es, hier ist es. Ich weiß jetzt leider nur nicht, wie laut das ist, was ich dir jetzt vorspiele, aber ich spiele es jetzt einfach mal ein.
Ja.
So, das ist also das Geräusch, das der Hörer eingesandt hat. Sein Name ist Martin. Ich weiß, du willst dich jetzt drüber lustig machen, aber mach noch nicht. Dauert ein bisschen. Okay. Ne? Hat schon ein bisschen, finde ich, was von X-Files. Also wenn das Raumschiff so aus dem Eis hochkommt nach 10 Millionen Jahren.
Ja, so ungefähr. Ja, klingt sehr mysteriös. Nee, das ist keins der Geräusche, die ich habe. Obwohl, bis jetzt das eine Geräuschvideo dauert 9 Minuten, das andere 4 Minuten. Ich habe mir die alle nicht angehört, weil ich das, ja, ist mir zu lang gewesen.
Da kommen aber auch übrigens zusätzlich kommen da so Zirpgeräusche noch rein und sowas. Ich verlinke das dann mal. Es gibt einen Mitschnitt auf Soundcloud.
Ja, aber es sind auf jeden Fall alles interessante Geräusche und das ist einer das mysteriöseste von allen, dieses Wow-Signal der Tiefe. Das hat man jetzt auch, nicht jetzt, aber auch schon vor einiger Zeit, identifizieren können. Das andere Mysteriöse, wo ich zuerst dachte, das wäre das, was du gehabt hast, das ist das Upsweep.
Upsweep.
Da glaubt man, dass es um vulkanische Aktivität am Meeresgrund geht. Also wenn abkühlende Lavamassen in Schwingung geraten. Aber was ich ziemlich cool fand, ist dieses den Bloop, das Wow-Signal der Tiefe 97 von der US Navy aufgezeichnet. Der lauteste Klang, der jemals unter Wasser vernommen wurde, bis zu 5000 Kilometer entfernt zu hören. Zuerst kursierten, ich zitiere, wilde Spekulationen über ein riesiges, unbekanntes Meerestier oder geheime Militärübungen. Am Ende ist man drauf gekommen, es waren zerbrechende Eisberge.
Ah, ich dachte, die Azteken vielleicht.
Riesige, unterirdische Meeresazteken. Ja, nee, zerbrechende Eisberge. Das finde ich auch interessant, dass die erstmal, ja gut, dass die Geräusche machen, ist klar, aber dass man das so weit unter Wasser hört. Und das ist ja auch was, was dann interessant ist, weil ich weiß nicht, wie gut da jetzt die Überwachung ist aktuell, weil zerbrechende Eisberge und so weiter haben ja durchaus auch Auswirkungen auf die Schifffahrt, haben Informationsgehalt, was Klimaentwicklung angeht und so weiter. Und ich weiß nicht, wie gut aktuell unsere Abdeckung ist, was die Überwachung von Eisbergen angeht, die da rumfliegen. Aber so, wenn du das 5000 Kilometer hören kannst, dann brauchst du dann irgendwo ein Mikrofon ins Wasser hängen und dann kannst du da irgendwie kartografieren, wo die Eisberge zerbrechen.
Fand ich spannend, ja, dass man sowas machen kann. Dazu müsstest du es dann aber genau bestimmen können. Also du müsstest dann genau wissen, wie ist das Geräusch, ne? Und nicht, dass gerade ein Wal vorbei schwimmt und
genau.
Furzt. Oder drum, Australier drum gerade auch, furzt. Ich weiß nicht, ob du die Meldung gelesen hast.
Ja, ja. Jetzt muss ich dir deine Brücke leider kaputt machen. Aber damit die Leute wissen, dass es vielleicht möglich ist, sie sagen, dass man vermutlich in Zukunft weiterkommen wird, wenn man ein weltweites Hydrofonnetzwerk einrichtet oder die bestehenden soweit ausbaut und dann eben auch so künstliche Intelligenz, Maschinenlernen berücksichtigt, wie es ja auch beim BioTwang auch war, da haben wir auch künstliche Intelligenz verwendet, um das zuordnen zu können. Also dann kann man vielleicht so ein Überwachungsding schon machen.
Es gibt kein weltweites Hydrofonnetzwerk?
Ich weiß es nicht, es wird schon weltweit Hydrofon geben, weil die U-Boote messen ja alles, und aber vermutlich noch nichts Ziviles, wo alle da zusammengetragen werden.
Stimmt, würde ich mal denken. Ja, stimmt, das ist ja auch militärisch sensibles Datenmaterial, das war ja sehr ärgerlich. Was ist das mit dem Furzen, was ich gerade sagte, hast du gelesen, ne?
Ja, ja, natürlich, das ist ja eine Meldung. Ich erinnere mich auch irgendwo gelesen zu haben, dass das eigentlich gar nicht so dramatisch ist, sondern dass es da eigentlich um was ganz anderes geht, aber kein Medium der Schlagzeile des Furzprofils widerstehen konnte. Und das ist eigentlich irgendwie eine ganz andere Forschung, ist die längst nicht so
dramatisch. Kurz, es gibt eine Arbeit aus dem Jahr 2021. 60% der Australier hätten übermäßige Blähungen, würden sie zumindest bei sich selbst registrieren. 43% davon sagen, sie hätten das sogar regelmäßig. Daraufhin wollte die Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization wissen, was denn eigentlich normal ist, also wie viel Furzen denn normal sei. Und daraufhin haben sie eine App gebaut, die Chart Your Fart heißt. Und die wollen halt, suchen Australier ab 14 Jahren, die 3 Tage lang Daten zu Flatulenzen liefern, einschließlich eines Wochenendtages.
Muss ich da ins Handy furzen oder muss ich einfach irgendwer anklicken,
hab gefurzt? Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich vermute mal, dass die Sensoren in den Telefonen noch nicht fein genug sind, denn man soll nicht nur die Häufigkeit eintragen, sondern auch Geruch, Lautstärke, Dauer und Verweildauer.
Okay, gut, Geruch, klar, das kann das Handy nicht, aber Geräusch, wenn ich es in die Hosentasche hinten stecke oder so, das
stimmt, schon da könnte man sicherlich dann, aber da müsste man halt auch so einen einheitlichen Abstand haben. Schön fand ich Verweildauer.
Ja, ja.
Geh doch mal raus, komm doch mal rein, guck mal.
Wie ist denn? Wir finden dann mysteriöse Geräusche in unserem Darm. Das Aztekenleben.
Genau. Oh Gott. Ja, nein, ja. So.
Gut.
Zurück zur seriösen Wissenschaft, bitte. Jetzt
ja, mit seriöse Florian Wissenschaft. Was machen wir denn mit seriöser Wissenschaft? Wir könnten anfangen mit dem sterbenden Stern.
Es stirbt wieder ein Stern? Ist Betelgeuse endlich fällig?
Nein, Betelgeuse nicht, aber ein ähnlicher Stern. Vor allem, dass der stirbt, weiß man schon, es geht um was anderes. Es geht darum, dass man in dem Fall einen Stern wirklich aus der Nähe sehen konnte und vor allem einen Stern aus der Nähe sehen konnte, der außerhalb der Milchstraße liegt. Das ist jetzt nicht ganz so trivial oder ganz so leicht, sowas zu machen.
Aus der Nähe, außerhalb der Milchstraße.
Ja, soll heißen, einen Stern zu sehen ist ja jetzt nicht das Schwerste in der Astronomie. Also das kriegen wir eigentlich recht gut hin, diesen Job. Das Problem ist eher, was über die Dinge herauszufinden. Aber Sterne, wenn wir sie normalerweise auf irgendwelchen Aufnahmen drauf haben, dann sind das eigentlich immer nur Lichtpunkte. Mhm. Gibt manche Ausnahmen bei nahen, großen Sternen, wo man mit speziellen Techniken vielleicht auch ein bisschen Bilder bekommen kann, wo der Stern mehr als einen Pixel belegt, wo man ein paar Strukturen kriegen kann oder wo man mit speziellen Methoden sogar rekonstruieren kann, zum Beispiel Flecken auf den Sternen und sowas. Also sowas geht in Ausnahmefällen, aber nur bei Sternen in unserer eigenen Milchstraße. Wir können bei nahen Galaxien, Andromeda zum Beispiel, durchaus auch Sterne zumindest im Randbereich auflösen. Das heißt, da sehen wir tatsächlich, okay, da ist diese Andromeda-Galaxie und es ist nicht nur so ein nebeliges Fleckchen oder sowas, so ein verwaschenes irgendwas, sondern wir können das auflösen, zumindest in bestimmten Bereichen, in einzelne Sterne. Das geht auch. Aber auch das sind halt nur Lichtpunkte. Und bei den fernen Galaxien, da sowieso, da siehst du halt einfach nur einen Lichtfleck und das war's. Da kannst du die einzelnen Sterne nicht erkennen. Aber jetzt hat man es eben geschafft, einen Stern nicht in unserer eigenen Galaxie, nicht nur zu beobachten und aufzulösen, also als Einzelobjekt darzustellen, sondern eben auch eine, ja, wenn man so will, Nahaufnahme zu machen. Also du siehst auf diesem Bild tatsächlich Struktur. Mhm. Und das ist schon ganz okay, auch wenn es jetzt nur die große Magellanische Wolke war, was jetzt wirklich die nächste Galaxie ist, die du kriegen kannst.
Naja, mehr oder gut, weniger. Also, aber man ist ja bescheiden. Also ja.
Und es ist einer der größten Sterne, die wir überhaupt kennen. Also wirklich ein Riesending von einem Stern, hat einen Durchmesser von ungefähr 1500 Mal Sonnendurchmesser. Also recht viel größer kann man Sterne fast nicht kriegen, bevor sie aufhören, Sterne zu sein.
Was also, sind sie dann?
Ja, kaputt.
Ach so, im Sinne von, ja, die dann fallen sie zusammen, weil zu schwer ist.
Ja, die können sich gar nicht bilden, weil halt der Strahlungsdruck dann so groß ist, dass es den auseinanderreißt, weil die halt einfach zu heiß, zu viel Strahlung haben. Also der zum Beispiel hat ungefähr die, 280.000-fache Leuchtkraft der Sonne, also fast 300.000 Mal mehr Leuchtkraft als die Sonne. Das heißt, da ist schon einiges drin
an Strahlung. Ist die habitable Zone ein Stückchen weiter entfernt als bei uns zu Hause, ne?
Gar nicht mal so, weil der hat zwar viel Leuchtkraft, aber ist relativ kühl. Es ist ein roter Riese, ein roter Überriese. Das heißt, der ist relativ kühl. Ja, der ist zwar sehr, sehr groß und deswegen sehr, sehr hell, aber recht kühl. Also die Oberflächentemperatur ist kühler als bei der Sonne. Aber ja, ich würde mich dort sowieso nicht ansiedeln, zumindest nicht längerfristig, weil das eben ein Stern ist am Ende seines Lebens, ungefähr wie Beta-Geuze, weil bei Beta-Geuze wissen wir, es ist auch so ein Riesenbrocken von Stern und da gab es ja die Geschichte, dass Beta-Geuze dunkler geworden ist mal und mehr dunkel, als man erwartet hätte und hat dann später rausgefunden, das lag daran, dass dieser Stern halt ständig Material rausgespuckt hat aus seinem Inneren, aus seinen äußeren Schichten und dieses Material ist dann ja abgekühlt, kondensiert und hat so Staubwolken gebildet, die sich dann vor den Stern gelegt haben, weswegen er dunkel geworden ist und das ist das, was man eher erwartet von sterbenden Sternen. Und das ist genau das, was man auch bei diesem Stern gesehen hat, bei dem Stern mit dem Namen WOH oder WOH G64. Und WOH heißt dabei, die Herren, ich vermute, es waren Herren, Bengt Westerlund, Olander und Hedin ihn entdeckt haben. Also Westerlund, Olander und Hedin, WOH. Und WOH 64 liegt eben in der großen Magellanschen Wolke, so eine kleine irreguläre Zwerggalaxie, Satellitengalaxie unserer Milchstraße, 160.000 Lichtjahre weit weg von uns. Da kommt man noch halbwegs gut hin mit dem Teleskop und in dem Fall hat man das Very Large Telescope Interferometer verwendet, also das Interferometer des Very Large Telescopes in Chile, wo man die Teleskope zusammenschalten kann, um ein größeres Teleskop zu bekommen und dann kann man daraus rekonstruieren, wie das Ding aussieht. Wenn man sich das Foto anschaut, ja, schaut ein bisschen aus wie ein Auge, wenn man so will. Also ein heller Fleck in der Mitte, so ein heller eiförmiger Fleck mit einem nicht ganz so hellen Ring außen rundherum. Und das ist genau das, was man erwartet bei so einem Stern. Dieser helle eiförmige Fleck, das ist so ein Kokon, haben sie es genannt, aus Staub um den roten Riesen rundherum. Und dieser Ring außenrum, das ist so ein größerer Staubring, der schon früher mal irgendwo erzeugt worden ist. Ja, und das hat man jetzt natürlich nicht nur eben aus Daten abgeleitet, dass es da ist, sondern wirklich gesehen, dass da dieser Staubkokon und der Staubring rundherum ist.
Lässt sich daraus noch mehr Erkenntnis gewinnen oder ist das schon die Erkenntnis? Also lässt sich noch nachgucken, woraus das Zeug besteht oder sowas?
Ja, jetzt hast du überlegt, was du fragen kannst und dann hast du die Standardfrage aller Journalisten genommen,
nee, wenn das ist ja,
ein Ergebnis haben.
Nee, das ist,
das schon alles, da kann man doch mehr machen.
Ja, nee, das ist ja, ja, das ist, wahrscheinlich ist das tatsächlich die Standardfrage, ja, stimmt. Ja.
Nee, also,
ja, zu lange, ja, ich habe einfach zu lange beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschafft.
Nee, ist auch eine gute Frage im Prinzip. Also ja klar, ich meine, erstes Mal die Erkenntnis an sich ist die Erkenntnis. Wir sehen
ja, klar,
jetzt
klar,
etwas
klar,
direkt, was wir vorher quasi in Modellen gewusst haben und indirekt sehen konnten, sehen wir jetzt direkt. Und direkt ist immer besser.
Aber ist ja, da geht ja Licht durch, dran vorbei, drumrum, es strahlt oder sonst irgendwie was.
Und ja, der Staub typischerweise können wir, aufgeheizt und so weiter.
Genau, typischerweise können wir an dem Licht, das wir davon von da empfangen, ja irgendetwas ablesen, was über hier ist Licht hinausgeht.
Genau, also in dem Fall, die Leute sagen, zumindest die Leute, die da gearbeitet haben, in einer Pressemitteilung sagen, das bietet uns die seltene Gelegenheit, das Leben eines Sterns in Echtzeit zu beobachten, weil man natürlich auch Daten aus längeren Zeitreihen hat, von früher auch, die man da jetzt auch zum Vergleich hernehmen kann. Du siehst, dass sich da wirklich in 10 Jahren schon einiges verändert hat, die ganzen Staubstrukturen, und kannst dann, wenn du das entsprechend analysierst und besser verstehst und mit den Theorien abgleichst, durchaus darauf schließen, was da innen drin passiert. Also wann der welche Brennphasen beendet hat, der Stern, weil, wie gesagt, so ein Stern wie die Sonne fusioniert Wasserstoff. Mhm. Irgendwann muss der umsteigen, weil der Wasserstoff weg ist, dann muss er Helium oder Kohlenstoff fusionieren und dann erhöht sich die Temperatur, dann bläht er sich auf und so weiter, stößt Material ab und dann kannst du eben aus dem, was du außen schon am Material siehst, Rückschlüsse treffen auf das, was innen im Stern passiert, und damit kannst du dann halt ja das Sternleben allgemein besser verstehen. In dem Fall wird es schwieriger, weil die Helligkeit von dem Stern wird immer geringer werden im Laufe der Zeit, weil das halt so ist.
Was heißt im Laufe der Zeit? Also in 10 Jahren, in 100 Jahren, in 1000 Jahren? Also werden wir ja dann vielleicht ein besseres Teleskop haben rechtzeitig? Oder?
Ja, das ist sogar der letzte Satz dieser Mitteilung. Das Team setzt seine Hoffnungen daher in geplante Modernisierungen der Teleskopausrüstung. Mhm. Also ja klar, das wird jetzt nicht gleich morgen kaputt gehen, aber man hatte gesehen bei Peter Goize, dass so eine Verdunkelung durchaus in ein paar Monaten stattfinden kann, wenn der viel Zeug rausschmeißt. Mhm. Und wenn das dann ins Finale geht, also Finale kann auch ein paar 100 Jahre, 1000 Jahre dauern, aber irgendwann wird es halt so dunkel werden, dass wir nicht mehr sehen, was da abgeht.
Ist das denn so einzigartig, dass wir da einen sterbenden Stern zugucken können beim Sterben?
In der Auflösung definitiv. Also das haben wir so noch nicht.
Okay.
Das ist tatsächlich einzigartig. Und sie haben auch gesagt, dass sie eben da schon mal gesehen haben, dass Computermodelle und die früheren Beobachtungen und die Computermodelle, die früheren Beobachtungen erklären sollten, jetzt vorhergesagt hätten, dass das Ding anders ausschaut, als wir es jetzt in echt gesehen haben. Und das heißt, vielleicht läuft da was anders ab, als wir denken. Oder vielleicht ist da noch ein Begleitstern irgendwo mit dabei, den wir noch übersehen haben bis jetzt. Also das ist schon was jetzt, wo wir es direkt sehen. Dann werden wir definitiv mehr wissen über den Stern und über Sterne allgemein. Ja, das war der Stern.
Komme ich jetzt zurück auf die Erde zu meinem profanen, naja, Themenwechsel, Zucker.
Jawohl.
In Großbritannien hat die Wissenschaft festgestellt, dass Zucker ungesund ist. Was sie sich angeguckt haben, waren Daten aus der UK Biobank, das ist so eine Gesundheitsdatenbank. 60.000 Erwachsene haben sie sich angeguckt, haben diese 60.000 Erwachsenen in 2 Gruppen aufgeteilt, und zwar einmal diejenigen, die in ihrem frühen Leben nur wenig Zucker gekriegt haben, und diejenigen, die in ihrem frühen Leben mehr Zucker gekriegt haben. Woher wussten sie, dass es nur wenig Zucker gab? Weil von 1951 bis 1956 in Großbritannien der Zucker rationiert war. Und zwar interessanterweise so rationiert war, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die WHO, sagt, dass man idealerweise Zucker zu sich nehmen sollte. Maximal 40 Gramm pro Tag pro Erwachsenen, maximal 15 Gramm bei Kindern. So, was sie gesehen haben, also sie haben sich die ersten 1000 Tage Leben angeguckt, und was sie gesehen haben ist, das Diabetesrisiko ist 35% zurückgegangen, das Bluthochdrucksrisiko ist 20% zurückgegangen. Typ 2 Diabetes und Bluthochdruck haben sich um 4 bzw. 2 Jahre nach hinten geschoben. Also du bist später krank geworden, wenn du überhaupt krank geworden bist. Geil, oder?
Doch gut.
So.
Ja.
Und dann gab es kennst du das Science Media Center?
Nein, das ich glaube nicht. Vielleicht kenne ich es, aber vielleicht kenne ich es auch nicht.
ScienceMediaCenter.de, das ist so ein, ich weiß gar nicht so genau, was das für eine Einrichtung ist. Das sind halt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die solche Meldungen hernehmen und gegebenenfalls nochmal auf Plausibilität überprüfen.
Ach, okay, ja.
Bei anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Meinungen einholen und sowas alles. Und alle so, ja, nee, super Sache. Nur einer aus der Schweiz sagt, na, das Studiendesign ist ein bisschen schwierig. Und ich habe versucht rauszufinden, wer dessen Forschung in der Vergangenheit finanziert hat, aber hab ich auf die Schnelle nicht gefunden. Also falls da, ich will jetzt nichts unterstellen. Aber ich find's schon interessant, wie über Jahrzehnte ja im Grunde uns erzählt wurde, dass nicht Zucker das Problem ist, sondern Fett das Problem sei. Und wie
die Schweizer kann man sagen, nee, Käse von Dürr, vollkommen super, ist
das. Genau. Aber trotzdem, also das ist, seit wie vielen Jahren kriegen wir jetzt immer und immer wieder Belege dafür, dass Zucker eigentlich das größte Ernährungsproblem ist, das wir so haben, und wir machen im Grunde nichts daran.
Ja, aber man hat sich da was anderes angeschaut dazu, wenn ich da gleich einsteigen darf.
Bitte.
Weil zuerst dachte ich, ja, du erzählst eh die Geschichte, aber offensichtlich nicht.
Nee.
Ja, das Problem ist ja nicht nur Zucker, sondern das Problem sind Kalorien, zumindest wenn das Problem Übergewicht ist.
Ja. Ja, ungefähr so kann man das nennen, ja. Beziehungsweise die genau. Energiebilanz.
Ja, genau. Und drum hat sich jetzt auch Großbritannien angesehen, was wirkt und was nicht, um die Adipositas-Epidemie zu bekämpfen, wie sie es gesagt haben. So, du hast gerade erzählt hier von Zucker und so weiter, was da schon gemacht worden ist und dass es was gebracht hat. Ja. Was sie auch gemacht haben vor kurzem in Großbritannien, oder vor kurzem, aber seit 2022 gemacht haben. Wenn du ein Unternehmen hast mit mehr als 250 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, also ja, das sind McDonald's zum Beispiel fällt drunter, also alle größeren Gastronomiebetriebe fallen da drunter, dann müssen die seit 22 angeben, wie viel Kilokalorien im Essen drin ist. Muss in der Speisekarte stehen.
Ja.
Ja. Und jetzt haben die mal geguckt, bringt das was?
Also unmittelbar in der Speisekarte, weil du kriegst das ja schon draußen. Also gerade so, wenn du irgendwie in der Systemgastronomie, die Information gibt's ja, die ist nur nicht offensichtlich. Ja?
Nee, das muss da wirklich in der Speisekarte drinstehen,
cool.
Damit das halt wirklich siehst. Weil sie gedacht haben, okay, wenn du siehst, was da jetzt Energie drin ist, dann überlegst du dir vielleicht, ob du das mit viel oder weniger nimmst.
Absolut.
Jetzt hat man das irgendwie anscheinend 2 Jahre gemacht und mal ausgewertet, okay, bringt das was?
Mhm.
Und insgesamt waren 6.578 Menschen drin in der Studie, vor und nach Inkrafttreten des Gesetzes. Und ja, die sind abgefragt worden, habt ihr gemerkt, dass die Kilokalorien da stehen? Und wie viel Kilokalorien habt ihr dann zu euch genommen? Und das Ergebnis: von denen, die gesehen haben, dass da Kilokalorien stehen, haben 22% das berücksichtigt, um sich für ein Gericht zu entscheiden. Also die das nicht gesehen haben, da ist sie wurscht, weil die haben es nicht gesehen.
Mhm.
Und die es gesehen haben, da hat nur gutes Fünftel tatsächlich das als Entscheidungsgrundlage benutzt.
Immerhin.
Ja, aber es ist auch nicht überraschend, sagen sie auch in der Arbeit, weil, ja, also ich zitiere hier Peter von Philipsborn, Public Health Versorgungsforschung LMU München. Kalorienangaben auf Lebensmittel führen dazu, dass Verbraucherinnen und Verbraucher den Kaloriengehalt von Lebensmitteln besser einschätzen können, haben aber nur einen kleinen bis keinen Effekt darauf, wie viel die Menschen essen.
Mhm.
Und gerade in dem Fall geht es ja ums Auswärtsessen, und da ist es ja meistens so, also da wenn ich sage, okay, heute gehe ich auswärts essen,
dann ist es schon egal.
Ja, ich denke mir, heute gönne ich mir was, und dann ist mir auch wurscht, wie viel Kalorien das hat. Das mache ich vielleicht irgendwie zu Hause, oder ich sage mir, okay, dann ich will abnehmen, dann gehe ich gar nicht essen oder irgendwie sowas. Also, und sagen sie auch noch, die Restaurants haben das auch sehr mangelhaft umgesetzt. Mhm. Also 15% haben das tatsächlich gut erfüllt. Bei einem Drittel waren die Kalorienangaben unleserlich. Ich weiß gar nicht, was ich mir da vorstellen soll, haben die geschmiert.
Dreimal kopiert von der Kopie und dann laminiert und dann auf den Tisch gelegt und zerkratzt. Irgendwie sowas.
Ja, so ungefähr, ja. Aber ja, also prinzipiell, also man kann nicht sagen, dass es nichts bringt, und die Leute sagen auch, vielleicht war der Zeitpunkt nicht optimal gewählt, weil die Daten, wenn bis jetzt ist halt Forschung dauert halt, ja. In dem Fall haben sie die Daten gesammelt ein halbes Jahr nach der Einführung schon. Und vielleicht hätte man länger warten müssen, bis die Leute sich daran gewöhnt haben, dass es da jetzt dreht.
Ja, und das muss vielleicht auch ganz anders eingebettet sein, weil es ist ja schön, wenn du weißt, das Essen, was du jetzt zu dir nimmst, hat 1000 Kalorien. Aber wenn du mit 1000 Kalorien nichts was anfangen. Das bleibt halt im Zweifelsfall viel zu abstrakt. Ne? Dass du halt, ja, also wer weiß denn schon oder wer hat denn zumindest ein Gefühl dafür, wie viele Cheeseburger er pro Tag zu sich nehmen kann, bevor seine Energiebilanz ins Positive kippt.
Genau, ja, also das ist auch das Fazit von der, aber das ist prinzipiell nicht schlecht, das da zu machen, die Kalorien anzugeben. Es kann auf jeden Fall was helfen. Es kann definitiv nicht alleine helfen, um irgendwie Übergewichtsepidemie, wie Sie genannt haben, zu beenden. Da braucht es auch ganz viel anderes Zeugs und ganz viele andere Maßnahmen, politisch wie individuell und so weiter. Also es schadet jetzt nichts, wenn man es macht, aber man darf jetzt nicht sagen, okay, wir machen das und dann ist alles gut.
Ja. Währenddessen haben Schweizer WissenschaftlerInnen die genetischen Grundlagen des Jojo-Effekts gefunden.
Ach ja.
Das ist das Ding, was dich wieder zunehmen lässt, nachdem du abgespeckt hast. Wenn du dein Verhalten nicht dauerhaft änderst bzw. geändert hältst, also wenn du abspeckst und das über eine Verhaltensänderung hinbekommst, kannst du im Grunde bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken, was du tust, wenn du es tust. Ansonsten hast du sehr schnell wieder zugenommen. Habe ich dieses Jahr wirklich eindrucksvoll gespürt.
Ja, das kann ich auch sagen. Ich habe ja auch lange Zeit Übergewicht gehabt. Ja. Und dann habe ich Verhalten und Leben geändert und abgenommen, deutlich abgenommen. Ja. Und habe jetzt nicht wieder zugenommen. Also ich bin weit davon entfernt, dass ich wieder das habe, was ich früher habe.
Du hast ja fast ausgesehen wie ich. Ne? Ja.
Aber ich merke schon, dass ich, wenn ich halt mal irgendwie so, ja, du hast immer so Phasen, da isst man mehr, mal weniger. Ja. Ich merke, dass das bei mir mein Gewicht deutlich leichter schwanken kann als bei schon meiner Frau, ja. Also bei der Frau, ich kann, für die ist das, wenn sie ein Kilo zugenommen hat oder sowas, dann ist das schon, ja, dann ist das schon was, wo man, was auffällt. Bei mir ist, ich kann in keiner Woche 5 Kilo zunehmen. Jetzt habe ich einfach gesagt, das geht locker. Aber, oder in einem Monat, auf jeden
fünf
Fall.
In einer Woche, also, wie, ja, in einem Monat, ja, fünf, also, locker, ja,
aber,
ganz locker.
Aber auch in 2 Wochen, ich nehme halt einfach sehr schnell zu. Das ist sofort, wird sofort alles da. Ich kann, wenn ich mich anstrenge und wenn ich das bewusst mache, kann ich auch sehr schnell abnehmen. Aber ich merke schon, dass ich sehr schnell zunehmen kann. Und ich glaube, mich zu erinnern, auch mal gelesen zu haben, dass das den medizinischen Grund hat, dass Menschen, die mal dick waren, auch schneller zunehmen. Aber du erklärst jetzt vielleicht, ob das so ist oder nicht.
Genau, Menschen, die mal dick waren und abgenommen haben, nehmen auch tatsächlich schneller wieder zu. Also je nachdem, wo du hinguckst, siehst du halt, dass gerade mal 10-20% der Leute, die aus einer Adipositas abgespeckt haben, auch tatsächlich dann ihr niedriges Gewicht dauerhaft haben halten können. Wie gesagt, viel ist Verhalten. Also du musst halt dein Verhalten ändern. Das ist so, was man Ernährungsumstellung nennt. Aber es ist ein Essverhalten und das musst du halt ändern. Es gibt aber auch, und das finde ich total wichtig, es gibt eine genetische Ursache, und zwar eine epigenetische Ursache. Epigenetik, also ne, wir haben die DNA, die ist fest, da steht halt drin, wer wir sind, was wir sind und so weiter. Und die Epigenetik ist im Grunde das Ding, das der Zelle erst sagt, was für eine Zelle sie wird, weil das Ding, was mein Fingernagel macht, kann auch meine Leber machen. Da gibt es keinen Unterschied, nur die Art und Weise, wie das Ding dann eingeschaltet, ausgeschaltet wird oder in welcher Reihenfolge da die DNA eingeschaltet, ausgeschaltet wird. Also Epigenetik sagt, Zelle, du bist Leber oder du bist Auge. So. Und die Epigenetik ist dynamisch. Das heißt, je nachdem, wie du lebst, was du machst, wo du lebst auch, verändert sich die Epigenetik. Das heißt, im Verlauf deines Älterwerdens oder deines Lebens passt sich die Art und Weise, wie deine DNA aktiviert und deaktiviert wird, den Umständen deines Lebens an. So, und was sie jetzt gefunden haben, ist einen epigenetischen Marker, der bei Menschen bzw. Mäusen, die mal stark übergewichtig waren, dazu führt, dass die Fettzellen schneller aktiviert werden als bei Menschen, die nicht stark übergewichtig waren. Oder bei Mäusen, die nicht stark übergewichtig waren. Aber ich denke mal, dass das Mausmodell da wirklich schnell zu übertragen sein dürfte. Und das große Problem ist, einerseits, sie haben keine Möglichkeit gefunden, diesen Genschalter im Grunde an- oder auszuschalten. Also weil ideal wäre ja, wenn du jetzt irgendeine Gentherapie hättest, wo du sagst, okay, ich kriege jetzt jedes Jahr oder dreimal im Jahr eine Spritze und dann schaltet sich das um und dann sind meine Fettzellen, haben dann vergessen, dass sie Fettzellen sind und dass sie Fett anreichern sollen. Das passiert nicht. Was sie aber auch sagen ist, Fettzellen werden im Durchschnitt 10 Jahre alt, bevor der Körper sie durch neue Zellen ersetzt.
Okay.
Daraus leite ich jetzt mal ab. Wenn es dir gelingt, aus der Adipositas heraus abzuspecken und du 10 Jahre lang durchhältst, hast du eine große Chance, danach nicht mehr ganz so hart mit dir selbst oder an deinem Verhalten selbst zu arbeiten.
Das wäre jetzt bei mir gerade. Bei mir ist es ungefähr 10 Jahre her, seit ich
angefangen habe. Ja, kannst du kannst du einen Menschenversuch machen, und zwar an dir selbst.
Passt. Ich gehe heute in die Pizzeria. Sehr gut.
Sehr gut. Ja, aber also die Fettzellen haben ein Gedächtnis. Das Gedächtnis ist in der Epigenetik. Sie wissen, wo in der Epigenetik das ist, aber sie haben keinen Schalter, um das epigenetisch zu beeinflussen. Weil das wäre natürlich auch eine Antwort auf die Frage, wie lässt sich denn die Adipositas-Epidemie, die wir haben, oder die wir, ich finde Epidemie immer ein bisschen schwierig, weil...
Ja, das war jetzt zitiert aus dem Artikel.
Aber ich weiß, das sagen auch, ich habe ja auch mit den Endokrinologen im Helmholtz-Zentrum München schon häufiger über dieses Thema geredet. Die sagen halt auch Epidemie. Die sagen, das ist, klar, da ist kein Virus oder sowas, aber das verhält sich, also Adipositas verhält sich wie eine Epidemie. Das verbreitet sich, oder das breitet sich aus, als wäre es eine Epidemie, und da finde ich, kann man dann auch ruhig darüber reden oder das so nennen. Aber ist eine der Antworten auf die Frage, was kann man denn da eigentlich machen? Also, und das finde ich auf eine Art ganz interessant, weil wenn du, weiß ich nicht, du hast dicke Kinder. So, ich war mit 18 schon stark übergewichtig. So, hätte man mit 18, hätte ich mit 18 die Möglichkeit gehabt, mein Verhalten zu ändern oder den Fettzellen zu sagen, dass sie jetzt mal Ruhe geben sollen, wäre ich mit 28 vielleicht über den Berg gewesen. Mhm. Und jetzt haben wir mit diesen Semaglutiden, also diese GPL-1-Hämmer, also die Abnehmspritzen, wie es so schön heißt, haben wir ja tatsächlich auch eine Möglichkeit, medikamentös einzugreifen, also dem 18-jährigen Adipösen 10 Jahre lang jede Woche so eine Spritze zu geben. Und dann kann sein, dass seine Fettzellen verlernt haben, wieder Fett anzureichern, und danach kann er ein vielleicht sogar weitgehend medikamentenfreies Leben leben, höchstens mal mit, wie heißt das, nicht medikamentösen Eingriffen, also vielleicht irgendwie ein bisschen Verhaltenstherapie oder sowas. Finde ich eine total spannende und total rosige Aussicht eigentlich, vor allen Dingen für jüngere Menschen.
Ja, würde mich interessieren.
Du merkst, es ist auch für mich ein sehr wichtiges Thema, weil wäre ich vor 30 Jahren, hätte es vor 30 Jahren diese ganzen Möglichkeiten gegeben, die wir jetzt haben, wer weiß, ob ich heute Bluthochdruck hätte. Ne?
Ja, klar, weil man vergisst es ja gern, dass das nicht einfach nur ein ästhetisches Problem ist,
genau,
das für viele Menschen ist, sondern wirklich auch ein extrem starkes gesundheitliches Problem.
Exakt, exakt. Und das merke ich jetzt gerade. Ich bin jetzt Mitte 50, 55. Das ist für mich sowohl ein ästhetisches als auch ein gesundheitliches Problem. Also es kommt jetzt, sickert so langsam ein bei mir.
Weil die Ästhetik könnte man noch in den Griff kriegen, weil das kann man ja auch der Verhaltenstherapie sagen, nur weil ich dick bin, muss ich nicht hässlich sein. Das ist ja auch was von Eigenbild, wird auch von außen gebracht. Da könnte man noch dran arbeiten, ohne jetzt großartig Medizin an der Ästhetik. Aber selbst ohne ästhetisches Problem ist es immer noch ein gesundheitliches Problem.
Und das ist mit 30 dramatisch weniger als mit 55 zum Beispiel. Also das auf einmal fängst du an, es zu merken. Ist schon ganz interessant. Ja,
dann lassen wir mal die Ästhetik beiseite. Und Holger, ich frage dich, wie steht es um deine inneren Werte? Wie steht es um deine intellektuelle Bescheidenheit?
Meine intellektuelle Bescheidenheit? meine intellektuelle Bescheidenheit. Wie steht es um meine intellektuelle Bescheidenheit? Ich überlege gerade. Also meine Frau sagt immer, dass ich nicht so doof wäre, wie ich glaube. Sagen wir mal so.
Okay. Ja, das ist eine Frau, die muss das sagen.
Stimmt, verdammt. wie sollte es denn um meine intellektuelle Bescheidenheit stehen?
Es kommt ganz drauf an, ob du möchtest, dass die Öffentlichkeit dir vertraut oder nicht. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen wollen, du müsstest Wissenschaftler sein, wenn wir das jetzt irgendwie ernst nehmen hier. Nee, es geht um die Frage, wie man in der Forschung das Vertrauen in die Wissenschaft stärken kann. Das ist ja durchaus ein relevantes Problem. Menschen vertrauen der Wissenschaft nicht, weil Menschen, weiß Gott, irgendwelche Vorteile haben oder Unwissen haben oder sonst was, und dann sagen die Wissenschaft, ja, vertraue ich nicht, glaube ich nicht, alles Quatsch. So, jetzt hat man versucht, kann man das ändern? Wie kann man das ändern? Was sind Faktoren, die das Vertrauen in die Wissenschaft stärken? Und das ist eine Arbeit, die vor kurzem erschienen ist.
Ist das nicht so Binsen, so Transparenz, Fehlerkultur?
Gibt jede Menge natürlich, aber in dem Fall haben sie sich was Spezielles angeschaut. 2000 Menschen in den USA haben sie befragt, und sie haben jetzt wirklich, ja, wenn man so will, die Studie ist öffentlich einsehbar. Sie haben so eine Art Big Five für Wissenschaft gemacht, also so Eigenschaften von Wissenschaft, in dem Fall eine fiktive Wissenschaftlerin, Dr. Moore, die sie halt mit entsprechenden Texten beschrieben haben und dann abgefragt haben, was Leute von dieser Dr. Moore halten. Also da waren so Sachen drin, Dr. Moore is compassionate, has a soft heart oder sowas. Ja, also das ist die, das ist, glaube ich, wie heißt diese Agreeableness?
Agreeableness.
Ja, genau. Also sowas haben sie gemacht und haben dann halt diese Texte halt dann abfragen lassen. Und unter anderem haben sie die intellektuelle Bescheidenheit abgefragt und das waren so Sätze drin, ja, wenn du sagst, Holger Klein denkt, dass seine Ideen besser sind als die Ideen anderer Menschen.
Oh ja.
Das ist eher so, was, da ist er da, der Dr. Holger Klein, nicht so intellektuell bescheiden. Wenn du sagst, ja, Dr. Holger Klein ist jemand, der gerne seine Meinung ändert, wenn er bessere Argumente bekommt oder ist, was haben sie noch für ein Beispiel, ja, hat kein Problem damit zuzugeben, wenn er sich geirrt hat oder so. Ja, das ist dann eher intellektuell bescheiden. Und das haben sie auch abgefragt und haben festgestellt, dass der wichtigste Faktor, entscheidende Faktor beim Vertrauen in die Forschenden genau diese intellektuelle Bescheidenheit ist. Wenn du als Forscher oder wenn du als Holger Klein als Forscher intellektuell bescheiden bist, dann vertraut man dir und damit auch deiner Forschung mehr, als wenn du irgendwie intellektuell nicht bescheiden bist.
Lässt sich das nicht auch übertragen auf, ich sag mal so, Alltagssachen? Also da muss man ja nicht unbedingt Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler sein. Also in dem Moment, wo ich jemanden vor mir habe, der im Brustton der Überzeugung, also ich habe so jemanden im Bekanntenkreis, der weiß immer alles ganz, ganz genau. Beziehungsweise redet immer nur über die Dinge, die er ganz genau weiß und redet dann auch so lange über diese Dinge, bis man keinen Bock mehr hat, ihm zuzuhören.
Naja, aber andererseits, wenn Leute vertrauen auch Menschen wie Richard David Precht. Also, man, das ist jetzt
ja, der weiß ja auch immer alles ganz, ganz genau. Ja, genau. Verdammt nochmal.
Aber vielleicht ist das noch ein Punkt, der relevant ist für die Frage. Sie haben jetzt nicht nur das geklärt, dass eben Personen, die Texte gelesen haben, wo intellektuelle Bescheidenheit vermittelt wird, dann auch die entsprechenden Forschenden vertrauenswürdig gewertet haben, sondern sie haben sich auch angeschaut, die Menschen, die das beurteilt haben, also sie haben die politisch eingeteilt, also die liberal-konservativ, amerikanische Studie natürlich, also sie haben geschaut, bist du Person, die jetzt diese Studie macht, liberal oder konservativ, und dann geschaut, und das fand ich sehr interessant, wenn du politisch eher liberal eingestellt bist, dann hast du die Forschenden deutlich stärker intellektuell bescheiden wahrgenommen, als wenn du konservativ bist. Also wenn du konservativ eingestellt bist politisch, dann neigst du dazu, Forschende nicht als intellektuell bescheiden wahrzunehmen, egal wie die jetzt sind.
Das heißt, je konservativer du bist, desto unredlicher findest du die Forschung?
Ja, zumindest desto weniger intellektuell bescheiden und dann im Folge weniger vertrauenswürdig empfindest du die Forschung. Ja, warum das so ist, habe ich jetzt aus dem Paper nicht rauslesen können, aber das ist zumindest das Ergebnis und wenn du dir den Plot anschaust, der ist ziemlich deutlich.
Ja, ich hab eine These, warum das so ist. die vertrete ich auch schon seit vielen, vielen Jahren und diese These lautet, Konservative neigen dazu, denkfaul zu sein. Und dann stellt sich raus, nämlich gibt es eine neue Arbeit aus den USA und zwar von der Pennsylvania State University, dass Konservative tatsächlich denkfauler sind als alle anderen.
Ach, guck.
Was sie nämlich gemacht haben, ist, sie haben sich gefragt, wer teilt denn eigentlich auf Facebook was für Artikel und warum und so. Haben sich Daten von Facebook geholt von 2017 bis 2020, 35 Millionen öffentliche Postings und überwiegend Postings, die häufig geteilte Links enthalten haben. Dann haben sie geguckt, wie viele der Links sind vor dem Teilen angeklickt worden. 75%, nee, sogar mehr als 75%, mehr als drei Viertel der Links, die auf Facebook verbreitet worden sind, sind geteilt worden, ohne dass die User vorher drauf geklickt haben. Und war interessant übrigens, Meta, also der Facebook-Besitzerkonzern, führt ein Political Page Affinity Score über seine User.
Okay, was immer das sein mag.
Da, die bewerten, zu welchen politischen Seiten du dich hingezogen fühlst.
Ach, okay.
Und diesen Score stellen sie der Forschung zur Verfügung, was ich wiederum ganz cool finde. Daraufhin konnten halt die ForscherInnen hingehen und die User in 5 Teile aufteilen, also 5 Gruppen. Sehr liberal, liberal, neutral, konservativ und sehr konservativ. Was sie gesehen haben, ist, dass die Menschen Links zu politischen Themen öfter teilen, wenn sie zum eigenen Weltbild passen. Was völlig normal ist.
Ja,
und zwar über alle 5 Gruppen einheitlich. Also da gibt es überhaupt keine Auffälligkeiten. Aber knapp 3000 dieser Links, die sie hatten, sind zu Falschinformationen gegangen. 80% dieser Falschinformationen stammen aus konservativen Quellen. Mhm. zu über 3/4 sind diese Links durch konservative Nutzerinnen und Nutzer geteilt worden und nur zu 14% von Liberalen. Ich wiederhole, 3/4 Konservative, 1/7 Liberale haben die falschen Informationen verbreitet, ohne vorher drauf zu klicken. Und jetzt soll mir noch mal einer dagegen argumentieren, dass Konservative besonders denkfaul sind. Also selbst der Leitautor der Arbeit sagt, der Grund dafür könnte sein, dass die Menschen mit Informationen bombardiert werden und nicht innehalten, um sie zu durchdenken.
Ja. Ne? Ja, das ist aber etwas, was ich auch schon festgestellt habe. Natürlich habe ich es festgestellt, haben wir alle festgestellt. Bei den sozialen Medien, die sind ja mittlerweile so optimiert, unsere Aufmerksamkeit zu catchen, dass es oft ist es schwer rauszufinden, dass man überhaupt irgendwo hinklicken kann und wo man hinklicken muss. Und dann siehst du nur eine Überschrift und darum sind die Überschriften auch so, wie sie sind, weil das ja sich selbst verstärkt, dieser ganze Teufelskreis. Und dann, ich merke das, wenn ich ab und zu doch mal nutzt die sozialen Medien ja kaum noch für Inhalte, sondern eigentlich nur noch, um halt Podcast-Folgen zu verbreiten oder sowas. Dann schreibe ich halt einen kurzen Text und schmeiß die Podcast-Folge hin. Und ständig passiert es, dass Leute Kommentare, Fragen schreiben, die ausschließlich auf den Inhalten dieses Kurztextes aus zwei Zeilen bestehen. Ja, ja. Und ich weiß genau, ihr habt da nicht drauf geklickt, weil sonst, wenn ihr nur 5 Sätze gelesen hättet, wüsstet ihr genau das, was ihr mich jetzt fragt.
Ja.
Also und es gibt ganz viele Menschen, für die in den sozialen Medien exakt das existiert, was sie sehen, und dass dahinter noch mehr ist, sehen sie nicht.
Und das Tragische ist, das passiert sogar bei sozialen Medien, die nicht darauf optimiert sind, algorithmisch irgendwie möglichst viel Engagement, also möglichst viel Interaktion bei den Leuten hervorzurufen. Also sowas wie Mastodon, Blue Sky, wo es ja auch wenig algorithmisch, sagen wir mal, zugeht. Selbst da sehe ich dieses Phänomen, dass die Leute auf Dinge reagieren, die im Text nicht stehen, die in der Sendung nicht gesagt wurden, die,
Ach, sag mal,
aber trotzdem ist es, und das stelle ich immer wieder fest, das stelle ich auch vor allen Dingen fest, weil ich lese ja auch sehr viel Zeitung. Ich habe ja auch sehr viel Zeitung und Zeitschriften im Abonnement. Die konservativen Kommentatoren und Kommentatorinnen sind immer denkfauler als die progressiven Kommentatorinnen und Kommentatoren.
Ja,
das fällt mir seit Jahren auf, dass ich also gerade bei so Leuten, da gibt's beim Spiegel gibt's einen, der heißt, ist jetzt peinlich, dass mir der Name nicht einfällt, so wichtig finde ich den Mann.
Niemand mehr im Spiegel.
Ja, klar doch, Spiegel-Kommentator, der einzige konservative Kommentator, also der einzige ernstzunehmende konservative Kommentator beim Spiegel. Die haben auch noch einen zweiten, aber der ist nicht nur denkvoll, sondern der denkt sich selber immer irgendwie ans Kreuz und fällt dann auch noch runter. Also der kann irgendwie geistig. Wie heißt der? Blome, Nikolaus Blome.
Ich wollte gerade googeln, aber
den Namen.
Gehört schon.
Also, Nikolaus Blome ist, also ich habe den schon häufiger interviewt in meiner Zeit beim öffentlich-rechtlichen.
Ha, tatsächlich, Rundfunk. Wenn ich Spiegel-Kommentator denkfaul google, kommt als erstes der Spiegel, Ausgabe 43, 2014, ein Kommentar von Nikolaus Blome.
Guck an, siehst du? Also das ist schon, es gibt auch noch mehr konservative Kommentatoren, aber wie gesagt, der Blome, der ist der einzige von denen, die auf mich einen wirklich schlauen Eindruck machen, bei dem ich mich dann, also auch wirklich einen schlauen Eindruck, ich habe Bücher von ihm gelesen, die ich großartig fand, ich habe den häufig in längeren Interviews auch gesehen, wo ich dachte, wow, das hat echt Hand und Fuß, der denkt wirklich auch ziemlich weit, eigentlich ist es ein progressiver Denker, aber der schreibt halt konservative Kommentare im Spiegel, ich vermute mal, dass das für ihn so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein intellektuelles Sport oder weiß der Geier was ist. Und jedes Mal, insbesondere bei Blome fällt mir das auf, weil ich den eben als sehr schlauen, sehr weitdenkenden Menschen kennengelernt habe, fällt mir auf, wie kurz der in seinen konservativen Kommentaren denkt. Da ist das zum ersten Mal, wieso bist du so denkfaul? Und wenn ich das Werkzeug Denkfaulheit oder den Maßstab Denkfaulheit auf konservative Kommentare anwende, zum Beispiel die anderen beim Spiegel, so Neubacher, Pfister und das trifft jedes Mal. Also es ist jedes Mal, dass du da sitzt, du liest es und denkst, hättest du nur einen Schritt weiter gedacht, hättest du gemerkt, dass dein Argument sinnlos ist.
Ja. Okay, ich lese gerade Wikipedia, seine Mutter heißt Eleonore Adelheid von Uslar Gleichen.
Ach guck.
Okay, da kann man nur konservativ sein,
vermutlich. Ich bin mit einer von Uslar Gleichen in die Schule gegangen, Mensch.
Tja. Das ist ja ein Ding. Ja, wurde ich nicht mit der, weil die ist 1928 geboren.
Nee, aber die war ein bisschen jünger.
Ja, aber weil wir gerade bei Medien, sozialen Medien und Kommentatoren sind, war das bei euch in Deutschland eigentlich auch so ein Riesenaufstand in der medialen Welt, dass so viele Leute jetzt zu Blue Sky gegangen sind?
Ja, wobei das auch sehr stark durch meinen gehirneigenen Spam-Filter fällt, wenn irgendjemand Meta-Beiträge über soziale Medien schreibt, weil ich finde das immer ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist durchaus
bei uns in Österreich war das ein großes Medienereignis, wo wirklich ja tatsächlich Leitartikel und große Kommentare in Printmedien überall standen und Diskussionen und Pro und Contra über den Exit, weil irre. So, also Leute wie Florian Klenk vom Falter und hier Armin Thurn her.
Der gesamte nicht Armin Thurn, Falter irgendwie. Und,
alle das, ja, ich meine, die sind halt die klassischen Kommentatoren, die halt sich gerne reden hören und auch gerne hören, dass über sie geredet wird
und gerne auch vor allen Dingen gerne reden und so edgy Kommentare machen. Also ich verehre Florian Klenk ja wirklich, aber ich denke halt oft, ach Florian, nur weil der Mainstream gerade in eine andere Richtung oder in die Richtung muss doch auch nicht sein.
Aber jedenfalls, es war wirklich sehr absurd. Ich bin ja schon bei, was ist jetzt seit über einem Jahr bei Blue Sky. Ich war schon bei Blue Sky, wenn man noch eine Einladung brauchte, ja.
So schaut's aus. Hast du auch diese Kachel? Ich bin User Nummer so und so viel.
Wo gibt's denn die? Ich glaube, die Einladung habe ich eh von dir bekommen. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Aber ja, ich bin da schon länger und habe da überall reingeguckt und mal ein bisschen was gepostet, aber war nicht viel los. Und ja, dann ist es jetzt so explodiert in letzter Zeit. Ich habe da, glaube ich, innerhalb von 4 Tagen 1000 neue Follower bekommen auf Blue Sky. Also da.
Ja, krass.
Ja, habe ich gleich genutzt, habe ich gleich mehr, habe noch irgendwie so behind the scenes der letzten Science Masters TV Aufzeichnung gemacht dort, damit da was zu haben, aber ja, mal gucken, was da jetzt wirklich draus wird.
Es gab bei Blue Sky als sie 10 Millionen User hatten, gab es so eine in der App oben in der Kopfzeile, wo jetzt normalerweise dieser kleine Schmetterling ist oder was das ist, so eine Partytüte, also so eine Wundertüte, wo.
Nee, die habe ich nicht.
Und wenn man da drauf geklickt hat, dann hat das Ding gesagt, du bist User Nummer so und so viel, du gehörst zu den ersten 10%. Oder
ach so. Ich kenne übrigens den ersten österreichischen Twitter-User. Kennst du auch, das ist Richard von Geschichten aus der Geschichte.
Ach.
Ja, der war, ja, und weil auf Twitter gab es dann die Diskussion, es gab ja auch die Diskussion, darf man noch bei Twitter bleiben oder wenn man bei Blue Sky ist, muss man sein Twitter-Konto löschen komplett oder reicht es, wenn man einfach noch nichts mehr schreibt
und
so.
Absurde Diskussion.
Ja, und dann hat eben Richard gesagt, ja, er wird ja auch von Ex jetzt weggehen, weil es ein scheiß Platz ist, aber er ist der erste österreichische Twitter-User gewesen und er möchte der Letzte sein, der geht und das Licht ausmacht.
Ja, natürlich. Das ist gar keine Frage. Also das, ja. Natürlich bleibt man dann da. So. Ja. Ich habe übrigens nichts mehr. Ich habe übrigens alle meine interessanten Sachen habe ich schon zu Ende erzählt.
Okay, das heißt,
du kannst jetzt durchdozieren bis zum Ende.
Ja, also ich habe auch nicht mehr so viel. Ich habe noch ein bisschen was, das passt auch noch zum Thema. Wir waren ja eigentlich hier bei Leute, irgendwie die der Wissenschaft nicht vertrauen, problematische gesellschaftliche Positionen und so weiter. Und da gibt's auch schon eine Studie aus dem Sommer, die aber sehr gut zu einer aktuellen Studie passt. Was kann man denn tun? Ist auch immer die Frage, was kann man denn tun? So gegen Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel. Ja, was kann man tun? Zum Beispiel zeigt die Forschung, man kann die Leute ins Museum schicken. Und zwar in dem
Fall. Museumsbesuche gegen Rassismus. Idealerweise im British Museum, ne?
Ja und nein. Also in dem Fall heißt, die Schlagzeile ist Kunst verringert Fremdenfeindlichkeit. Und es geht nicht um ein beliebiges Museum, sondern es geht um Ausstellungen. Also wirklich Ausstellung als Vehikel der Wissenschaftsvermittlung. Ja. In dem Fall war es die Ausstellung, die hieß, kannte ich nicht, Zeig mir deine Wunde, die sich mit dem Thema der Verletzlichkeit befasst, was immer das auch heißt. Die ist letztes Jahr, und auch die schon länger her, 2019 ist die gelaufen. Ja, also Kunstausstellung, wo es um seelische, körperliche Verwundungen, Verletzungen und so weiter geht. Also da war altes Zeug dabei, wie Lukas Cranach und so weiter, neues Zeug dabei, Josef Beuys, also ja, Ausstellung halt, Kunstausstellung mit dem Thema. Und haben da die Leute gehabt, haben sie vor und nach dem Museumsbesuch zu ihrer Haltung gegenüber eingewanderten Personen und ihrem Einfühlungsvermögen befragt. Und tatsächlich, nach dem Besuch der Ausstellung hat man mehr Akzeptanz und eine geringere Fremdenfeindlichkeit gehabt. Und dann haben wir hier auch geschaut, wie lange hält das? Und haben dann auch quasi schon eine Woche vorher und eine Woche nachher auch nochmal, also unmittelbar davor, unmittelbar danach und eine Woche davor und eine Woche danach gefragt. Und ja, tatsächlich bei den meisten, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht, aber bei den meisten konnte man wirklich so eine offenere Grundhaltung über mehrere Tagen und bis in die darauffolgenden Wochen nachweisen. Das sagt jetzt nicht, dass wir unbedingt überall alles mit Museen vollklatschen sollten.
Doch, sollten wir.
Aber, machen. Ja, auch, ja.
Ich finde gerade, also was haben die denn da gemessen? Ist das Empathie? Ist das eine größere Offenheit für irgendwas? Also warum haben die ausdrücklich Fremdenfeindlichkeit gemessen?
Das weiß ich nicht. Das war eine Studie, die habe ich eigentlich nur zufällig gefunden, okay, als ich was ganz anderes gemacht habe. Und das hat mir dann gut gefallen. Aber es ging vor allem darum zu zeigen, dass eben die Ausstellung ein verlässliches Instrument ist, um gesellschaftliche Themen zu beleuchten. Also dass quasi der Kunst jetzt nicht einfach nur irgendwie Kunst um der Kunst willen oder Kunst als Freizeit, sondern dass Kunst eben auch, sagt hier der Forschungsleiter, eine mächtige und oft ungenutzte Ressource für Gesundheit, Lernen und persönliches oder gesellschaftliches Wohlbefinden ist. Also dass man, wenn man sich damit beschäftigt, wie man jetzt Sachen macht, die bestimmte gesellschaftliche Probleme angehen, dass man da eben die Kunst mitdenken sollte, weil die, so wie es aussieht, ein Instrument sein kann, ein wirksames Instrument sein kann, um Menschen mit Themen zu konfrontieren, so dass die nachher ihre Meinung ändern.
Jetzt müsste man nur noch gucken, wie man es dauerhaft hinbekommt, ne?
Ja, gut, da braucht man Langzeitstudien. Aber die Forschung, weswegen ich eigentlich dann über einen Umweg auf diese Forschung gekommen bin, ist eine andere Studie, auch mit Museen. Da geht's um ein Forschungsprojekt, das heißt The Museum Gaze, also der Museumsblick von Uni Wien und Technische Uni München. Und die haben sich angeschaut, was schaut man sich eigentlich an im Museum? Oder wie wird Kunst im Museum angeschaut?
Ich weiß noch, das ist Jahrzehnte her, da war ich mit einem Freund in Bonn, in der Ausstellung von Klaas Oldenburg. Das ist dieser Typ, der unter anderem diesen verknoteten Revolver vor den Nationen gemacht hat und so. Super Zeug. Wir haben Tränen gelacht, als wir durch diese Ausstellung gelaufen sind, was schon mal zu komischen Blicken geführt hat, aber ich finde halt riesengroße Zahnpastatur lustig. Aber alle standen in einer so einer Nische, wo drei Fernseher liefen. Und der Rest der Ausstellung war im Wesentlichen leer.
Ja, vielleicht, weiß nicht,
wann war das? Frage beantwortet. Oh Gott, das ist ewig.
Vielleicht war Fußball-EM-Finale oder sowas.
nee, das war schon ausstellungsbezogen.
Ja. Nee, aber die haben im Prinzip was relativ Simples gemacht. Die haben einfach über 2 Jahre hinweg oder seit 2 Jahren, das läuft noch, seit 2 Jahren die Leute, die ins Museum gehen, eingeladen, dass sie sich so Eye-Tracking-Brillen aufsetzen, während sie durch die Ausstellung gehen. Und dann kannst du halt 100 Mal pro Sekunde aufzeichnen, wo das auch hinschaut. Und dann gibt's noch so Interviews, Fragebögen, Videoanalysen und so weiter, die du dann auch machen kannst. Aber das läuft eben schon eine Zeit lang. Und jetzt haben sie eben eine Studie schon mal veröffentlicht, um herauszufinden, wo schauen die Leute eigentlich hin im Museum? Und das kannst du halt, wenn du so, kannst du natürlich in irgendeiner Laborsituation quasi machen, aber wenn du da wirklich einfach über Jahre hinweg die Leute da einfach hingehen, denen die Brillen aufsetzt, ist das halt sehr interessant, was da rauskommt. Ja. Überraschend, Großformaten wird deutlich längere Aufmerksamkeit geschenkt. Auf ein großformatiges Bild schaut man ungefähr im Schnitt 32 Sekunden. Kleinformatige Gemälde, vor allem das Stillleben, deutlich kürzer. In dem Fall, selbst für eins wie Van Gogh haben die Leute nur im Schnitt 2,7 Sekunden hingeschaut. Sie hat gedacht, da hier, Kleinbumm, habe ich gesehen, fertig.
Ja.
Was auch interessant ist.
Ich überlege gerade so, wie ich mich in Museen und Ausstellungen verhalte. Ja.
Was auch interessant ist, Gemälde werden systematisch länger angeschaut als Skulpturen. Gemälde schaust du ungefähr 9 Sekunden an, Skulpturen 5 Sekunden.
Ja, deckt sich auch mit meiner Lebenswirklichkeit. Jetzt die Sekunden nicht, aber die, ja.
Also was ich auch.
Bist du schon mal, entschuldige, ich bin gerade im Museum unterwegs, vor meinem geistigen Auge. Bist du schon mal so richtig explizit um so Skulpturen herumgelaufen, um sie auch von allen Seiten zu sehen?
Ja, nein. Ich weiß nicht, ne? Ja, nicht so wirklich. Weil ich bin auch ein sehr, sehr schlechter Museumsbesucher. Also ich gehe da gerne rein und ich schaue mir das gerne an. Aber ich kann mich jetzt nicht so kontemplativ versenken in irgendwas. Also da bin ich irgendwie, ich merke das immer, wenn ich durch Museen gehe, wenn ich allein durch irgendwelche Ausstellungen gehe, was ich öfter mal mache, wenn ich zu Recherchezwecken irgendwo hier, da, oft Wissenschaftsausstellungen oder sowas gehe. Ich laufe da halt durch und schaue es mir an und sage, das gibt's da. Also ich schaue mir das alles an und ich registriere das alles auch und wenn irgendwo was besonders Interessantes ist, dann mache ich, sofern es erlaubt ist, vielleicht ein Foto, dass ich mich dann später noch dran erinnern kann und dass ich das irgendwie noch weiß und so weiter. Aber ja, im Wesentlichen laufe ich da durch und genauso bei Kunstmuseen auch, da schaue ich mir auch das an, aber entweder ich bin sehr schnell im Schauen oder mein Hirn registriert sich so. Also ich merke das, wenn ich mit meiner Frau durchgehe, ich bin immer schon 3-mal durch, während sie noch irgendwo beim zweiten Bild steht.
Ja, kenne ich. Obwohl ich tatsächlich Kontemplation im Museum finden kann. Aber dazu sind mir auch oft viel zu viele andere Menschen da. Ich bin da halt Menschenscheiße. Also die sollen halt weg. weg, alle.
Was auch interessant ist, was Sie sich angeschaut haben, sind die Ausstellungstexte. Mhm. Weil da hängen ja oft neben den Bildern, hängt ja eine Erklärung und dann hängen oft noch in den Räumen größere Tafeln, wo Sachen drinsteht. Da haben tatsächlich kurze Werkbeschreibungen, wenn es kurz ist, mit 100 Wörtern, die werden von 59% der Menschen bis zum Ende gelesen. Wenn du bei 200 Wörtern bist, dann lesen nur noch 26% bis zum Ende.
Also das ist ja also, schon irgendwie, also das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschend.
Ja, und was ich interessant fand, sie haben zum Teil auch mal in der Ausstellung zur Probe, zum Test mal so die Hälfte der Werke weggetan. Also einfach die Hälfte abgehängt und geschaut, ändert das irgendwas? Und tatsächlich ändert sich was. Die Betrachtungszeit der Kunstwerke ändert sich nicht. Also die noch da hängen, klar, die schauen da genauso lang an. Aber dass die Lesezeit der Wandtexte und kommentierenden Beschriftungen haben um das Dreifache oder Doppelte zugenommen. Also wenn du halb so viele Bilder hast, dann schauen die Leute sich die Bilder, die noch übrig sind, genauso lang an wie vorher. Aber sie lesen auch die Texte.
Das ist natürlich auch wirtschaftlich ganz interessant, weil man muss gar nicht mehr so viele Sachen sich ins Museum hängen.
Ja.
Könnte man jetzt auch mal auf die Spitze treiben und irgendwie eine Ausstellung mit nur einem Bild und ganz vielen Texten.
Ich glaube, das wird dann nicht mehr so gut
funktionieren. So wie so eine Titelseite von einer Zeitung irgendwie. Ja.
Das war ganz klein, eine Briefmarke und dann irgendwie die Bibel rundherum Großformat.
Alles, was jemals in irgendwelchen religiösen Texten zu Briefmarken geschrieben wurde.
Ja,
ich weiß nicht, ob die damals überhaupt schon Briefmarken hatten.
Gut, dann lasse ich das lasse ich weg. Das
Wieso?
Auch weg.
Warum?
Ja, weil es ist schon spät. Und das ist schon, nee, aber das war sowieso nur
Backup. Es ist nicht spät, die Informationsdichte dieser Sendung war bloß höher.
Ja, genau. Für mein Hirn ist es schon spät, weil das schon so viel denken musste heute. Vor allem,
weil es schon so dunkel ist. Ich finde, das ist doch gerade mal Nachmittag.
Ja, aber kommt davon, du bist deutlich nördlicher als ich.
Ja.
Ich habe hier noch Sonne.
Ja, ein bisschen, also ich habe noch blauen Himmel, aber die Sonne ist mittlerweile zu tief.
Aber ich mache noch hier eine kurze Information. Das ist eigentlich eine kurze Information. Hat mit Wissenschaft nur insofern zu tun, als dass es um Albert Einstein geht. Warst du schon mal in Ulm?
Nee.
Ich war schon mal in Ulm. Ulm ist recht schön, also nette Stadt. Schönen Dom oder Kirche. Ist ein Dom, oder, in Ulm? Eine große Kirche.
Das Ulmer, ist das nicht so ein Münster?
Münster.
Das
Ulmer Münster, genau. Ne? Ja, wie auch immer. Also war ganz okay. Ich bin da, glaube ich, mit dem Fahrrad mal durchgekommen, ein, zwei Mal, und habe da übernachtet. Ist sehr schön. Ulm ist auch die einzige Stadt auf der Welt, in der Albert Einstein geboren ist. Also Albert Einstein.
Donnerwetter! Wie haben wir das denn hingekriegt?
Nee, aber das ist aber, Einstein hat in Ulm, hat eigentlich überhaupt keine Verbindung zu Ulm. Der ist als Baby schon weggezogen. Also mit seiner Familie, nicht alleine, aber ist da weggezogen, also hat dann in München gelebt. Und dann
obwohl, das wäre wieder spektakulär gewesen, wenn er alleine da weggezogen
wäre. Scheiß Ulm, ich geh jetzt.
Genau.
Nee, Ulm hat Einstein eigentlich nie irgendwas gemacht. Er hat dann in München gelebt, dann hat er in Berlin gelebt, dann hat er in den USA gelebt, aber trotzdem, er ist in Ulm geboren und der einzige Ort, wo er geboren ist, ist Ulm. Und da muss man eigentlich hier mit so einem, mit der einzige Wissenschaftler, den alle Menschen kennen, ja, und zu Recht, weil er einer der beschütteten Wissenschaftler der Welt ist, da könnte man sich denken, wenn man eine Stadt wie Ulm ist, dann macht man was damit.
Ja. Zumindest wenigstens eine Plakette ans Haus.
Ne? Ja, naja, das Haus gibt's nicht mehr. Also das Haus ist
Stehle ist Haus, dahin, wo das Haus mal stand.
Mit einer Plakette, genau. Das so. Haus ist zerstört worden, 1944 bei einem Bombenangriff. Mhm. Aber ansonsten, ja, es gibt, ich war mal in Ulm und habe mir alles angeschaut, was da noch zu Einstein ist. Es gab irgendwie so eine hässliche Plakette irgendwo am Bahnhof, wo das Haus mal war, an so einer Stele, wo du aber auch wissen musstest, was du suchst, dass du es findest. Dann gab's irgendwo weit ab vom Zentrum einen, ich sage jetzt, hässlichen Einsteinbrunnen. Ich fand ihn wirklich hässlich. Der war irgendwie so Kunstbrunnen. Ich fand ihn hässlich, aber es ist Kunst. Da kann man
auch schon Meinungen
haben.
Nee, okay.
Und dann gab es so eine kleine Ausstellung. Also die war wirklich klein. Da habe ich mich zuerst gedacht, ich bin falsch. Das waren im Prinzip so Fotos, die hingen, glaube ich, irgendwo in der Volkshochschule oder irgendwie sowas an der Wand. Das war es im Wesentlichen. Und
da ist tatsächlich ein bisschen wenig, ne?
Genau. Also es scheint jetzt dann zwischenzeitlich mehr gegeben zu haben. Also hier so eine größere Ausstellung über Albert Einstein in einem, ist es ein Museum? Ich glaube, es ist ein Museum. Ja, irgendwo das Museum der Ulmer Familie, Einsteins Museum einer Ulmer Familie hieß es, aber das gab es damals noch nicht. Aber jetzt machen sie tatsächlich etwas, was quasi der Person Einstein gerecht wird. Es soll jetzt ein Ja, du müsstest dir dann hier die Fotos anschauen. Es wird ein Albert Einstein Discovery Center gebaut und Daniel Liebeskind hat die Entwürfe für dieses Zentrum gemacht und wow. Ja, das schaut, ja.
Okay.
Ist natürlich, wenn ein Architekt was malt, ist es immer was anderes, ja, stimmt, als was da wirklich steht. Also das ist schon klar. Aber das wäre dann tatsächlich etwas, was tatsächlich Albert Einstein, ja vielleicht nicht unbedingt Ulm angemessen, aber zumindest Albert Einstein angemessen. Also 2.500 Quadratmeter Grundfläche, 5 Stockwerke, 50 Meter hoch, wirklich mit Museum zu Einstein, Einsteins Forschung. Auch natürlich jetzt nicht einfach nur Museum, sondern tatsächlich auch visuelles, interaktives Wissenschaftszentrum mit allen drum und dran. Also ob geforscht wird, wahrscheinlich nicht, aber ja, das wäre halt wirklich was, wenn ihr schon so ein Kerl wie Einstein, warum macht ihr da nicht ein riesen Wissenschaftszentrum drin? Habe ich damals, glaube ich, in einem Artikel geschrieben, vor 10 Jahren oder sowas, als ich da in Ulm war.
Endlich mal jemand auf dich gehört, meinst du?
Ja, wird nicht der Erste gewesen, der das gesagt hat und anscheinend machen sie es jetzt. Ja,
also Einstein hat doch wer bezahlt das? Also ist das irgendwie, ist da die Finanzierung
gute gesichert? Gute Frage. Das weiß man vermutlich, aber ich habe es jetzt gerade nicht hier in der Artikel gelesen. Also ich weiß nur, dass irgendwie Einstein hat nie sonderlich Bock auf Ulm gehabt. Also er war auch nie wieder dort nach seiner Geburt. Also der hat mit der, ich glaube, der war auch, war er noch in Deutschland nachdem er in den USA war? Weiß ich gar nicht. Aber
im Zweifelsfall halt nicht, aber trotzdem kann man sich dessen ja rühmen. Ja, ich meine, wenn man sich anguckt, was Wittenberg, also Verzeihung, Lutherstadt Wittenberg für ein Tamtam gemacht hat, nur wegen diesem bekloppten Luther, können die in Ulm auch mal für Einstein irgendwie die Trommel rühren. Also da, ja. Nach der Landesgartenschau im Jahr 2030
Einsteinstadt. Aber guck hier, in dem aktuellen Einstein-Museum in Ulm, ich habe gerade den Museumshop offen. Unser Museumshop bietet Ihnen eine kleine, aber feine Auswahl an israelischen Weinen, Postkarten, Souvenirs und Kuriositäten.
Im Einstein-Museum?
Ja.
Das ist ein bisschen seltsam alles. Naja, vielleicht bauen sie es ja. Mal gucken, wer das hier. Auch werden für das millionenschwere Projekt noch Sponsoren und Unterstützer gesucht, schreibt
der Rundfunk. Gut. Dann haben sie genug Geld gehabt, um dem Liebeskind ein Bild malen zu lassen. Genau. Das war es wahrscheinlich.
Vielleicht kannte den noch einer. Hör mal, hier, mal eben hier bei den. Visualisier doch mal.
Ja, gut. Immerhin eine fast gute Nachricht, wenn es denn umgesetzt wird. Und das gilt auch für die letzte Geschichte. Eine gute Nachricht, wenn es denn umgesetzt wird. Und zwar.
Weltfrieden.
Ja gut, das ist auch eine gute Sache, wenn es umgesetzt wird, aber in dem Fall geht es um etwas, was vermutlich genauso schwer zu erreichen ist wie Weltfrieden, nämlich Klimaschutz. Und
dunkle Energie messen.
Ja, jedenfalls ist ja vor kurzem die aktuelle Klimakonferenz COP29 durchgegangen mit dem üblichen Kompromiss, der nicht das macht, was er machen sollte und das ausspart, was man wirklich machen sollte. Also sie haben halt irgendwie Geld bereitgestellt für Klimafinanzierung, aber nicht gesagt, wo es herkommen soll. Und wenn es woher kommt, ist es zu wenig. Und das, was wirklich ist, die Emissionseinsparung, haben sie überhaupt aus dem Vertrag rausgetan. Also das, was in den letzten Jahren immer passiert ist bei den Klimakonferenzen.
Unglaublich, oder?
Ja, aber das hat ja auch schon viele festgestellt, viel Forschung und festgestellt, dass die Klimakonferenzen längst nicht mehr dazu geeignet sind, das zu machen, was sie tun, sondern fast schon eher kontraproduktiv sind. Aber ich wollte eine gute Nachricht bringen zum Ende. Es hat das IASA, das Institute for, ich vergesse das Akronym immer. Es ist gleich hier bei mir ums Eck. Internationales Institut für angewandte Systemanalyse, so heißt es, IASA. Mhm. Ja, die sind halt mittlerweile eines der führenden in Österreich und auch Europa und wahrscheinlich auch weltweit Klimaschutzinstitut. Da geht es halt nicht nur um die Naturwissenschaft, sondern ganz viel auch um Klimawirtschaft, Klimapolitik, Klimafinanzierung und so weiter. Und da ist jetzt eine neue Studie erschienen und ich zitiere den Erstautor. Für einen zeitgerechten Umbruch ist es nicht zu spät. Wir können den Klimawandel in einer Generation aufhalten. Und das schreibt er nicht nur in dieser Arbeit, weil der ein optimistischer Mensch ist, sondern die haben halt wirklich geschaut, wie die Reduktion der Emissionssachen ausschauen muss und so weiter, wann sich da wo was dann temperaturmäßig verlangsamen würde, wie die ökonomischen Schäden dann ausfallen würden und so weiter. Und sagen, aktuell schaut es natürlich nicht gut aus. Ich zitiere nochmal den Forscher Karl Friedrich Schleusner, der sagt, wir müssen uns vor Augen führen, dass wir den Planeten so schnell erwärmen wie noch nie. Keine Stadt, kein Ökosystem ist auf diese rapide Veränderung eingestellt. Aber er sagt auch, wir müssen schleunig auf die Emissionsbremse treten. Wenn wir die Emissionen in diesem Jahrzehnt halbieren sollten, könnten, und das sind die beiden Konjunktive,
ja.
Also wenn wir die Emissionen in diesem Jahrzehnt halbieren sollten, könnten wir die Erwärmung in den 2030er Jahren bereits um die Hälfte verlangsamen. Ja, also rein von dem, was in unserer Macht steht, ist es möglich, dass wir, wie ihr sagt, in einer Generation das Ding in den Griff kriegen.
Es ja, ist halt aber die Frage, dann werden ob das die macht, Leute, die heute gutes Geld damit verdienen, dass es alles so weiterläuft wie bisher, werden dann halt kein Geld mehr verdienen. Ne?
Das ist halt das Problem, weil das ja auch zwar stimmt, aber auch nicht stimmt, weil das ist ja auch eine Erkenntnis der Klimaforschung und auch eine Erkenntnis aus dieser Arbeit. Ich zitiere nochmal, kein Klimaschutz rechnet sich nicht, das ist die falsche Entscheidung für unseren Wohlstand. Das ist ja auch was, was aus jeder Arbeit rausfällt. Langfristig betrachtet sind die Kosten für die Kosten, die aus der Klimakrise entstehen, immer dramatisch viel höher als das, was wir für Klimaschutz bezahlen würden. Aber kurzfristig ist es halt anders, das ist das Problem.
Ja.
Ja,
aber ich überlege gerade, wieso, also ich meine, das ist ja, die sind ja alle nicht doof. Ne?
Ja.
Also vielleicht, oder kann natürlich sein, dass sie doch alle doof sind. Aber wenn mir doch jemand eine Perspektive aufzeigt, wie, weiß ich nicht, das Vermögen, das ich jetzt für meine Rente angespart habe, wie das sicher in meine Rente zu überführen ist, ohne fossiles Gedönsratshausen, dann würde ich das doch eigentlich machen. Das ist irgendwie.
Ja, aber es ist am Ende. Da nutzt du halt auch, da brauchst du mich, da musst du wirklich so James Bond bösewichtmäßig denken und dir halt irgendwelche Bunker irgendwo hinbauen oder sowas, weil ansonsten nutzt dir halt deine tolle Strandvilla auch nichts, wenn es dir ständig überschwemmt wird und so weiter. Oder wenn du ständig irgendwo das Hochwasser hast. Also,
ja, beziehungsweise oder wenn die Nahrung, ganzen Flüchtlinge eigenhändig abwehren musst. Die
und so weiter und so fort. Oder Waldbrände, was auch immer. Also es kann sich langfristig keiner oder höchstens sehr bedingt freikaufen. Mhm. Da musst du wirklich, keine Ahnung, so superreich sein. Also wirklich die paar Milliardäre, Billionäre, die wir dann vielleicht haben werden, die können sich vielleicht noch irgendwo freikaufen von der Klimakrise, aber.
Die lassen sich ja dann irgendwie auf Neuseeland nieder oder irgendwie.
Ja, so musst du.
Hast du diesen, es gab mal im Guardian vor einigen Jahren, gab es mal einen sehr schönen Artikel von einem Typen, der ist auch Klimaforscher. Boah, kriege ich das noch zusammen? Und der wird halt immer mal wieder eingeladen, so, ne, um vor, weiß ich nicht, irgendwelchen Firmenvertretern zu reden und sowas. Und den hatten sie auch eingeladen, auch gegen fürstliches Honorar. Und dann hat er auch gedacht, der wird jetzt wieder über Klimakrise reden. Und tatsächlich saßen dann da irgendwie 5 Milliardäre oder irgendwie sowas, die ihn ernsthaft gefragt haben, ja, wo müssen wir denn unseren Bunker hinbauen? Also, soweit sind diese Leute schon.
Ne? Ja.
Ja gut, also man muss ja, Elon Musk ist ja genauso. Das Geld, was er für einen Marsflug ausgibt, könnte er ja auch dafür ausgeben, hier für, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Alphabetisierung, politische Bildung und sowas zu sorgen. Was dann eventuell dazu führen würde, dass wir nicht auf den Mars müssen.
Ja, aber das sind ja zum Glück eine Minderheit. Ja, also, aber selbst als normaler deutscher oder österreichischer Wald- und Wiesen-Millionär wirst du trotzdem nicht um die Klimakrise umhinkommen.
Nee, die trifft dich
auch, ja? Also insofern wäre es eigentlich für alle, wenn wir die paar Verrückten mit ihren Milliarden mal weglassen, aber für alle die sinnvolle wirtschaftliche Entscheidung, Klimaschutz zu machen, weil ansonsten wird es langfristig deutlich schlimmer. Man sieht ja schon, was so ein, jetzt im Kontext der Klimakrise langfristig gesehen, was so ein kleiner Krieg, jetzt wie Russland und Ukraine, was der schon macht.
Mhm.
Ja? Und das ist aber im Kontext der Klimakrise langfristig gesehen nix.
Habt ihr eigentlich in das Klima oder irgendwo sonst, hast du da schon mal mit Menschen so richtig über konkrete Szenarien gesprochen? Weil was mir immer so ein bisschen fehlt, ist, so auf so einer abstrakten Ebene verstehe ich schon, ja, wenn ich jetzt halt Geld in Klimaschutz investiere, dann wird es später nicht so teuer. Eventuell kann ich sogar damit noch mehr Geld verdienen, wenn ich eben ne, Solaranlagen und so weiter dann hinterher ausbeute. Aber was ich praktisch noch nie gelesen habe, ist sowas wie, naja, wenn Sie heute, so Holger Klein, wenn Sie heute 55 Jahre alt sind, sollten Sie möglichst Ihre Rentenversicherung nicht in Immobilien haben, weil die sind in 20 Jahren nichts mehr wert. Oder irgendwie so. Gibt es solche Rechnungen oder ist es noch zu spekulativ?
Doch, es gibt solche Rechnungen, aber die haben wir nur am Rande behandelt. Also im IPCC-Bericht, den wir in dem Podcast das Klima durchgegangen sind, da war tatsächlich auch ein Teil drinnen, wo es genau um sowas ging, Anlage, Börse und so weiter. Aber der Klimabericht ist ja nur eine Zusammenfassung von Forschung selbst. Ja, wenn du das im Detail haben willst, müsstest du wieder in die Forschung reingehen und da weder Claudia noch ich da Expertinnen sind, haben wir das jetzt dann nur sehr, sehr oberflächlich referiert und dann auf andere Dinge konzentriert, weil ja der Sachstandsbericht sehr, sehr lang ist. Ja. Aber die Forschung gibt es und es wird auch Leute geben, die da sich auskennen, die müsste man mal finden und dann mit denen ein Interview machen.
Ja, mal gucken, nächstes Jahr ist bei mir ein bisschen weniger los. Vielleicht finde ich das dann, finde ich da ja wirklich. Weil das ist so, ich denke halt oft, man muss das so konkret wie nur irgend möglich machen, so greifbar wie nur irgend möglich. Ja, das mag sein, dass du gerade irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro in Aktien hast für deine Rente in 10 Jahren. Aber tut uns leid, die sind in 10 Jahren genau 1 Euro wert. So. Ja. Also ich glaube, wenn man es auf so eine Art und Weise greifbar macht und vor allen Dingen mehrere verschiedene Szenarien vielleicht auch zur Hand hat, weil jeder hat vor was anderem Angst, ne? Vielleicht auch Gesundheitsszenarien oder sonst irgendwie, dass man es dann damit ein bisschen besser an die Leute bringt. Andererseits.
Ja, ich probiere gerade hier nochmal kurz, ob ich die Schnelle finde, welches Kapitel das ist, wo das drin vorkommt. Das ist eins von den Ändern, da gab es, genau, Kapitel 15 von Teil 3 des Sachstandsberichtes aktuellen, das heißt Investment and Finance. Mhm. Das ist ein ganzes Kapitel dazu, was man sich da durchlesen kann. Hat 94 Seiten.
Ist aber auch, ja.
Da Entwicklung der lokalen Kapitalmärkte,
ja.
Klima Risk Pooling and Insurance Approaches, Transition
aber Finance. Aber ist das interessant für jemanden, der bei seiner Sparkasse irgendwie so ein Depot hat oder ein Festgeld, ja. Sparbuch, Dingsi?
Nee, ich glaube, dafür ist das wirklich zu groß,
ja.
Der Blick, ja. Den der Sachstandsbericht da hat. Da kann man so, es ist genauso, wie du fragst, wie werde ich jetzt mir hier Modellierung des Meeresspiegels oder globales Klima für die nächsten 10 Jahre anschaue, ist das interessant für den Fluss, der hinter meinem Haus vorbeiläuft. Genau. Ja, ist es, aber du kannst jetzt nicht direkt was rausziehen.
Ja, ja, ja. Und das wäre, glaube ich, aber die Information. Ja. Ne? Bin ich im Tempelhof hier überhaupt noch sicher auf 35 Millimeter, ja. 35 Meter über dem Meer oder so? Ne?
Also sowas gibt es, Informationen gibt es auch sowohl Tempelhof als für den Fluss hinter meinem Haus, als auch für dein Depot bei der Sparkasse. Also da gibt es Informationen, aber da muss man halt dann wirklich den oder die Expertin finden auf dem Gebiet und die dann konkret fragen. Und die kann dann konkret was sagen dazu. Oder man gräbt sich halt sehr, sehr in die Forschung rein und wertet die ganzen, wirklich nicht nur die Übersichtsarbeit, wie der Sachstandsbericht einer ist, sondern wirklich die konkreten einzelnen Fachartikel aus dazu. Also da müsste man vermutlich sehr lange buddeln, bis man das findet. Oder man findet die Person, die sich auskennt.
GesprächspartnerInnen, die da...
Ja.
Na, ich schreibe mir das mal als Arbeitsauftrag auf die ewige Themenliste. Vielleicht passiert da ja mal was. Haben wir noch Werbung?
Werbung, ja, wir haben noch ein bisschen Werbung. Ich drehte auch noch ein bisschen irgendwo auf, bevor das Jahr zu Ende geht. Das nächste Mal wird es am 30. November sein, falls diese Folge vor dem 30. November erscheint. Wenn nicht, wird es trotzdem am 30. November sein.
Nein, es wird am 30. November gewesen sein.
Ja, so oder so. Da bin ich mit Ruth gemeinsam in Darmstadt und wir machen eine Live-Show von Das Universum. Und es kann sein, dass es noch ein paar Karten gibt. Vielleicht auch nicht. Das ist immer so schwer rauszufinden, weil diese Booking-Seite ein bisschen komisch ist. Mal tauchen Karten auf, dann verschwinden Karten wieder. Also guckt, ob es noch Karten gibt, wenn ihr kommen wollt, in Darmstadt. Statt zur Live-Show Das Universum. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, mich mit den Science Busters zu sehen. Am 5. Dezember in Tulln in Österreich, am 10. Dezember in Amstetten, auch in Österreich. Und wer mich in Darmstadt verpasst hat und reisefreudig ist, kann mich und Ruth nochmal mit Das Universum sehen. Live in Wiener Neustadt. Das ist ein kleines Stück südlich von Wien.
Kann man und das ist nicht Wien, ne? Weil man denkt immer, Neustadt, Wiener Neustadt.
Ja, du kannst, ja, die ist auch schon ein paar hundert Jahre alt, die Wiener Neustadt.
Da hat also, aber es ist nicht das Gegenteil von der Wiener Altstadt, ne? Sondern das
Neustadt. Die heißt halt so, ja. Wiener Neustadt. Aber es ist nicht Wien, aber du bist von Wien aus mit dem Zug in 20, 30 Minuten dort. Ja. Also so, je nachdem, welche Zug du erwischt. Also das ist jetzt nicht so weit. Da kann man von Wien aus auch hinfahren. Mhm. Und da spielen wir auch nochmal Das Universum live und es kostet keinen Eintritt. Ja? Also das, was ihr für das Zugticket ausgibt, spart ihr euch beim Eintritt, wenn ihr aus Wien kommen wollt. Da treten wir auch nochmal auf und dann gibt's noch ein paar Live-Shows zwischen Weihnachten und Silvester, auch mit Ruth und mir. Da spielen wir Science Buster Bauern Silvester in Linz am 27.
Was?
Ja, das hat sich Martin Puntig mal ausgedacht. Es gibt aber so Silvester-Shows und weil halt Silvester nur ein Tag ist, aber man gerne auch noch mehr auftreten will, gibt's Bauern-Silvester. Das ist so der Sage nach, der Tradition ist Bauern-Silvester. Das, was die Bauern gefeiert haben vor Silvester, weil sie halt an Silvester dann irgendwie sich um die Tiere kümmern mussten oder, keine Ahnung, die Herrschaften bedienen mussten, da frage ich mich nicht drum, hat man am 30. und am 29. halt als Bauer Silvester gefeiert.
Verstehe, verstehe. Und die Sage ausgedacht hat sich Martin selbst, oder?
Nee, ich glaube, das ist alles Quatsch. Also ich glaube, das gibt schon den Begriff, aber ich glaube, der hat jetzt keine große historische Tradition. Jedenfalls ist es das, wie wir unsere Shows nennen, die Silvester-Shows, die wir halt vor Silvester spielen, die heißen Bauern-Silvester. Und da spielen wir am 27. in Linz, am 28. Dezember in Graz und am 29. Dezember zweimal in Wien, einmal nachmittags, einmal abends. Jeweils immer Ruth, ich und Martin Puntigam von den Science Buster und am 31. gibt es echte Silvester auch noch im Stadtsaal in Wien. Das sind so die Werbeankündigungen für das Jahresende und wer zu Weihnachten noch was kaufen will, aber zu wenig Geschenkspapier zu Hause hat und das nicht einpacken kann, kann sich auch gerne noch das Hörbuch der Sternengeschichten von meinem anderen Podcast vorbestellen, weil das wird es geben. Es wird ein Hörbuch, ein offizielles Sternengeschichten-Hörbuch geben.
Aber es gibt das doch schon als Podcast. Ist das dann einfach alle Podcasts hintereinander geschnitten?
Ach Gottes Willen, das wäre ein grauenhaft langes Hörbuch. Nee, das ist tatsächlich ein echtes Hörbuch. Ich habe da von den 600 irgendwas Folgen grob 50 rausgesucht, dass man so auf grob 10 Stunden kommt. Das heißt, das passt auf eine MP3-CD. Und ich habe natürlich nicht einfach nur irgendwas zusammengestückelt. Das ist alles. Lass mich mal zu Ende reden. Okay. Es ist alles neu überarbeitet, jede Folge. Entsprechend, wenn es nötig war, wissenschaftlich aktualisiert, aber das war gar nicht so oft nötig. Es ist abgestimmt drauf, dass es eben ein Hörbuch ist und keine Folge. Also wenn ich sage, das hört ihr in der nächsten Folge oder das habt ihr schon in Folge 17 gehört, dann ist es nicht so im Hörbuch. Also wie gesagt, alles neu geschrieben, alles neu aufgenommen und auch entsprechend erweitert. Und auch, es gibt auch, wie gesagt, ich habe oft irgendwie so aus zwei Sternengeschichtenfolgen ein Hörbuchkapitel gemacht. Ich habe auch so 5, 6 Hörbuchkapitel komplett neu geschrieben, weil die halt gut zusammengepasst haben. Es ist alles sortiert mit so einem roten Faden. Also wer alle Folgen auswendig im Kopf hat, wird natürlich auch einen großen Teil des Wissens auf diesem Buch schon kennen, aber wird ein bisschen was nicht und es ist halt neu kollatiert, wie man sagt, neu zusammen. Nee, heißt es kollatiert?
Kollagiert.
Kollagiert?
Kuratiert.
Ja, wie auch immer.
Kuratiert.
Kuratiert, das habe ich gemeint, das Wort, danke. Ja, also das und vor allem, es ist halt auch etwas, was man in die Hand nehmen kann, weil das mich viele Leute gefragt haben, irgendwie so, ob sowas gäbe. Das heißt, man kann jetzt dann bei Veranstaltungen zum Beispiel dieses Hörbuch von mir kaufen, da ist die MP3 CD drauf, gibt es natürlich auch ganz normal überall bei allen Audible, Spotify, überall, wo mal seine Hörbücher konsumiert wird, ist auch so konsumierbar sein. Aber wer gerne etwas möchte mit Booklet, wo man irgendwie mich signieren lassen kann drauf oder eben als Geschenk verschenken will, dann kann man sich das ganze Ding mit Booklet, mit CD drinnen und so weiter kaufen. Da kann man das auch zum Beispiel ja mal hören, wenn dann die Welt untergeht und kein Internet mehr da ist, kann man es immer noch hören.
Das Internet war ausdrücklich dafür da, dass es noch da ist, wenn die Welt untergegangen ist. Also ja, so nicht.
Ja, also es gibt es dann eben auch offline auf CD, auf MP3-CD. Und wie gesagt, ich wollte es jetzt gar nicht so ausführlich erklären, weil es noch nicht erscheint. Es erscheint irgendwann nächstes Jahr, aber man kann es jetzt schon vorbestellen, wenn man möchte. Ja, das war's.
Das war's. Ende. Gut, ja, dann Florian Freistetter, ich danke dir.
Ich danke dir, Holger Klein.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.